Das Thema Bildung und Schule und KI ist ein Thema, das wohl keinen so richtig kalt lässt. Denn entweder haben wir gerade Kinder im schulpflichtigen Alter oder wir haben noch sehr gute Erinnerungen daran, wie das dann damals so abgelaufen ist und was wir uns vielleicht gewünscht hätten. Und so haben wir unsere beiden Experten noch einmal eingeladen. Einmal aus dem Blick der Schule und dem Alltag in der Schule als Lehrer und zum anderen aus dem Blick der Lehrerfortbildung, Ausbildung und aus der Pädagogik. Also wie kann ich denn KI in diese Konzepte und in die Schule einbinden? Wir wollen in dieser Folge vor allem wissen, was konkret kann KI in der Schule denn schon heute? Hört mal rein. Künstliche Intelligenz und Schule, das war ein Dauerbrenner im Februar. Am 13. Februar ist unsere Folge online gegangen und sie hat sehr viel Resonanz ausgelöst. Die Frage war, was passiert denn eigentlich, wenn KI als neuer Mitschüler auf die Schulen und auf die Schüler und auf die Elternschaft trifft? Das hat sehr viele Fragen ausgelöst und wir haben uns gedacht, wir machen einfach eine zweite Folge. Dieses Mal und auch heute wieder mit Professor Florian Karsten, mit Professor Jochen Kuhn, mit Professorin Frauke Kräuter und dem armen Dr. Christoph Horn. Hallo und herzlich willkommen bei DigDeep.
Hallo Christoph, hallo Frauke.
Schön, hallo, dass ihr wieder da seid.
Genau, ja, zwei von uns sind im Allgäu, Florian und ich. Frauke, du bist irgendwo im Rheinischen
in Köln
unterwegs.
Ich bin bei der Thyssen-Stiftung.
Und Jochen, wo treffen wir dich heute an?
Ich bin in München, ganz normal im Dienst.
Ganz normal. Und ich nehme an, seit Februar habt ihr schon sehr viel wieder mit KI gemacht. Ja, wenn wir das mal anschauen, also in den letzten Wochen und Monaten, in diese Wochen fällt herein, dass Claude auf einmal als Cowork und als Cloud Code da ist. Ja, auf einmal haben wir Agenten, die miteinander reden können und in komischen Frameworks zusammenarbeiten. Da haben wir sehr viel gesprochen. Wir müssen aber auch nochmal einen Blick zurückwerfen auf diese Folge, die wir da hatten, denn in den Schulen ticken die Uhren manchmal ein bisschen anders. Schulen müssen damit umgehen. Und vielleicht können wir erstmal damit einsteigen, was haben denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit der Folge so angefangen und welche Fragen sind da hochgekommen? Florian, ich glaube, du hast mal so ein bisschen in die Kommentarspalten reingeschaut.
Ja, zunächst mal war diese Kommentarspalte erfreulich lang. Also ganz viele hat das bewegt. Ganz viele haben da ihre Kommentare dazu abgegeben, haben ihre Meinung teilweise bestätigend, teilweise ergänzend formuliert. Und es war einfach schön zu sehen, wie viel dieses eine Zitat, das da ja veröffentlicht wurde, an Resonanz erzeugt hat. Also beispielsweise gab es diese schöne Rückmeldung, wenn die Grenzen von Wahrheit und Fiktion verschwimmen, ist die Zeit für den gesunden Menschenverstand wiedergekommen. Also genau dieser Gegensatz zwischen diesem Digitalen und diesem Analogen, und ich glaube, wir sind sowieso gerade in einer Zeit, in der der gesunde Menschenverstand etwas ist, das wir uns häufiger wünschen würden. Es gab eine spannende Rückmeldung, die ging, dass wir plötzlich wieder menschliche Fähigkeiten in den Mittelpunkt rücken müssen. Kreativität, Intuition, Teamarbeit und vielleicht auch ein bisschen Disruption. Das fand ich sehr spannend, weil ich nicht genau wusste, was jetzt hier die menschliche Disruption sein soll, die wir hier haben. Aber vielleicht können wir das nachher mal diskutieren. Und vielleicht noch ein drittes. Das Fazit ist, dass menschliches Urteilsvermögen unverzichtbar bleibt. Nur Menschen können die Realität einordnen, Ergebnisse prüfen und auch Verantwortung übernehmen. Also stellt diese menschliche Komponente, die in den Vordergrund gerückt wurde.
Frauke, du wolltest?
Ja, ich wollte eigentlich nur da kurz mal reinspringen, denn wenn ich mir angucke, was wir derzeit in der Forschung so sehen und auch wie wir selbst KI-Tools einsetzen, wäre ich mir gar nicht so sicher, ob der Satz stimmt im Hinblick auf Prüfen, Fact-Checking, Ähnliches. Da nutzen wir die KI recht erfolgreich, wenn richtig instruiert und aufgesetzt. Verantwortung übernehmen ist natürlich eine andere Kiste. Also ich würde denken, ja, zum Letzten. Aber bei dem Ersten habe ich das Gefühl, da ist seit Februar schon wieder viel passiert.
Ich glaube, da müsst ihr immer wieder neu drauf schauen. Ja. Und die Domänen, die wirklich nur der Mensch kann, die schrinken, die gehen immer weiter zusammen. Insofern eine spannende Frage. Was bleibt denn eigentlich übrig, Jochen, wenn wir als Mensch dann nur noch was machen?
Ja, ich würde gar nicht dieses Entweder-Oder-Spiel aufmachen, ne? Sondern immer auch zum einen bedarf es in irgendeiner Weise beides. Also auf der einen Seite wird es keine Welt mehr ohne KI geben, das ist auch klar. Auf der anderen Seite ist die Frage, welche Rolle KI in der Gesellschaft, im Leben, aber auch in der Bildung spielt. Und da gibt es auch, also ich glaube, zentral von unserer Seite ist immer, dass es ein menschzentrierter Ansatz ist und dass dadurch natürlich die KI eine Kompetenz in Beurteilen oder Urteilsfähigkeit mitbringt, aber auch trotzdem darüber hinaus die Menschen die Befähigung haben müssen, diesen Output von der KI auch immer wieder selbst beurteilen zu können. Weil am Ende des Tages ist immer noch so, dass die finale Entscheidung im Moment noch beim Menschen meines Erachtens liegt. Und solange das so ist, dann ist auch die Befähigung wichtig, dass dieser Begriff der KI-Literacy oder AI-Literacy, wie man es so schön sagt, dass man in einem menschzentrierten Ansatz immer dieses Wechselspiel und auch die Übergabe von dem, was eigentlich die KI machen soll, aber was immer noch bei dem Menschen bleibt. Ich glaube, das ist in allen Bereichen oder in vielen Bereichen, weiß ich, in allen will ich gar nicht so generalisieren, aber in vielen Bereichen essentiell, insbesondere beim Lernen, egal in welchem Level. Diese ganzen Geschichten, in denen man immer hört, dieses entweder Laziness, also dieses Entlasten, abgeben der Fähigkeiten, der KI alles überlassen und dadurch einfach auch schlechter werden. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Wenn man die KI dazu nicht nutzt, wird das Gehirn dann wirklich in der Form, in der auch wirklich entlastet und auch deaktiviert. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, die KI zu nutzen, um das Gehirn auch wieder zu aktivieren, also kognitiv zu aktivieren. Und das ist so, glaube ich, ein Schlüssel, wo man immer sagen muss, egal wie die Technologie sich entwickelt und egal, was, ob es KI heißt oder einen anderen Namen hat, wichtig ist, dass der Mensch das Gehirn einschaltet und dann entweder in einem zweiten oder in einem nullten Schritt auch die KI mit reinholt. Ja, also dieses Wechselspiel und dass man nicht das Gehirn völlig unreflexiv abgibt.
Und wenn man jetzt sind wir genau bei der Kernaufgabe der Schule, ja? Also das Hirn anregen, mal ganz platz genau. Das ist natürlich jetzt so ein Beispiel, wie du sagst, ja, für den Rest der Gesellschaft auch durchaus. Mhm. Wenn wir mal in die Schule jetzt reinzoomen und sagen so, wie machen wir denn das? Das fängt ja gerade mit dem Begriff an, Literacy, also das aus dem Englischen, das heißt, das steht im AI Act auch drin. Also die Firmen oder die Institutionen müssen sicherstellen, dass die Menschen, die mit KI umgehen, wissen, was das ist. Ja, also die brauchen eine Grundkompetenz zum Thema KI. Wie kriegen wir denn die in die Schulen rein? Ja, wie schaffen wir es denn, dass wir nicht nur die Lehrer, auch die Schüler und auch die Eltern in diesen Grundfragen dann erziehen und bilden und ermöglichen, damit fundiert umzugehen?
Also die KI-Verordnung unterscheidet an dieser Stelle gar nicht zwischen Lehrern und Schülerinnen und Schülern, sondern dort wird im Prinzip nur von den Personen gesprochen, die mit diesen KI-Systemen in dem jeweiligen, ich sage jetzt mal, Unternehmen umgehen. Und das bezieht sich jetzt auf die Schule. Das heißt, dort sind es eben alle, die in der Schule mit diesen KI-Systemen umgehen. Und das sind natürlich dann alle. Und dort steht, ich kann es jetzt nicht mehr auswendig genau zitieren, aber da steht, glaube ich, in einem angemessenen Maße oder ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz, über die sie verfügen müssen. Und wenn man es ganz genau anschaut, heißt es, die Leitung muss sicherstellen, dass. Also die Leitung, in diesem Fall die Schulleitung, muss sicherstellen, dass alle, die mit diesen Systemen in der Schule arbeiten, über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen. Und das betrifft eben die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler in gleicher Weise. Also müssen wir schauen, dass wir alle in der Schule das können. Was das genau bedeutet, das wissen noch nicht mal die Juristinnen und Juristen auf EU-Ebene. Dieser Begriff, dieser KI-Kompetenz ist nicht, soweit ich das weiß, näher definiert. Deswegen müssen wir uns dem jetzt nähern. Aber das gilt schon. Das ist nichts, was in der Zukunft ist, sondern das ist jetzt schon da. Ich meine, irgendwann Februar 2025 oder sowas galt das, dass dieses Maß an KI-Kompetenz da sein muss. Also müssen wir dafür sorgen, dass die wissen, wie das funktioniert, wie es sich auswirkt, was die gesellschaftliche Relevanz ist. In der Informatik gibt es das sogenannte Dachstuhl-Dreieck. Das sind genau diese drei Dimensionen, wie was funktioniert, wie man es bedient und wie es sich auch gesellschaftlich auswirkt. Das muss man hier mindestens mal machen. Das heißt, im Prinzip müssten alle Schülerinnen und Schüler geschult werden. Alle Lehrerinnen und Lehrer müssen geschult werden, damit sie diese KI-Kompetenz haben. Gleichzeitig entwickelt sich die KI auch im Bildungsbereich sehr schnell weiter. Nicht so schnell wie vielleicht außerhalb der Schule, aber doch für schulische Verhältnisse sehr schnell. Das heißt, sobald man irgendwie eine Fortbildung aufgesetzt hat, ist die eigentlich schon wieder nicht mehr aktuell. Wir müssen sozusagen dieses Flugzeug während des Flugs bauen oder umbauen. Wir können nicht landen, erstmal alles reparieren und dann wieder weiterfliegen, sondern wir müssen während dieses Flugzeug fliegt all das machen. Und das ist eine Riesenherausforderung und soweit ich weiß, gibt es keinerlei Vorgaben von oben sozusagen, was jetzt die 5 Punkte beispielsweise sind, die alle in der Schule drauf haben müssen.
Florian, du kannst uns ja wie wenige mitnehmen in den Alltag der Schulen. Wo hast du denn Beispiele gesehen, wie sowas ablaufen kann? Oder hast du Beispiele gesehen? Vielleicht soll ich das zunächst mal fragen.
Für die KI-Kompetenz oder ja, Beispiele genau. für den Einsatz von KI?
Ja, für das Lernen oder das Bauen des Flugzeugs, während man es fliegt. Ja.
Tatsächlich gibt es da Anbieter von außen, die sowas versprechen, die einfach sagen, hier gibt es 2, 3 Fortbildungen, hier gibt es 2, 3 Vorträge. Wenn ihr die gemacht habt als Lehrerin, als Lehrer, dann habt ihr KI-Kompetenz. Es gibt einen anderen Ansatz, das sind dann beispielsweise Lehrkräftefortbildungen in einzelnen Bundesländern. Da werden ganze Reihen aufgesetzt. Ich schaue mal gerade in das Bundesland, aus dem ich selbst komme, Baden-Württemberg. Da wird gerade eine große Fortbildungsreihe aufgesetzt. Da werden Fortbildnerinnen und Fortbildner qualifiziert, die dann wieder alle Lehrkräfte qualifizieren sollen. Das läuft gerade. Es gibt Pflichtfortbildungen, die manche Kollegen buchen müssen. So kenne ich das an einer Einrichtung. Und wenn sie die durchlaufen haben, dann haben sie formal diese KI-Kompetenz. Es gibt also ganz verschiedene Wege. Und dann gibt es auch Schulen, die sich einfach so auf den Weg machen und sagen, wir machen das selbst. Wir laden uns eine Fortbildnerin ein, eine coole Kollegin, die da Ahnung davon hat. Wir laden die ein, wir schicken die zu den Eltern, wir machen einen Vortrag mit Eltern, wir machen einen pädagogischen Tag für unser Kollegium und wir machen vielleicht auch eine KI-Woche, in der wir in jedem Fach, in jeder Klassenstufe in einem sinnvollen Maß mal mit KI arbeiten. Wenn, jetzt kommt noch ein kleiner Nachsatz, die entsprechenden Werkzeuge in den Schulen auch da sind. Und das ist sehr unterschiedlich. Was an der einen Schule möglich ist, ist an der anderen Schule nicht möglich, weil jeweils die Schulleitungen dafür verantwortlich sind, welche Werkzeuge im Unternehmen Schule eingesetzt werden dürfen. Und deswegen ist es sehr schwer, ein Fortbildungsschema beispielsweise zu konzipieren, das für alle gleichermaßen funktioniert.
Wenn ich vielleicht gerade da noch einhaken darf, was Florian so schön für die Schule beschrieben hat. Ich glaube, aus meiner Sicht ist das ein Bereich, was natürlich essentiell ist und wo wir über das letzte Mal auch schon ein bisschen detaillierter gesprochen haben. Und dafür gibt es zumindest Ansätze, in welcher Weise so AI-Literacy gefasst werden kann. Bestimmt auch unterschiedliche, die dann auch in Forschungsarbeiten immer validiert werden. Die OECD hat ein AI-Literacy-Framework rausgegeben und so weiter. Aber wenn wir uns vorstellen, wie unsere Gesellschaft von KI-Nutzung durchdrungen ist schon, ja, ist es aus meiner Sicht eine große Personenanzahl, für die wir jetzt überhaupt nicht nachdenken oder nachgedacht haben, in welcher Weise wir, ich sage es mal, die außerhalb des allgemeinbildenden Bereich jetzt auch wirklich noch eigentlich befähigt werden müssen, um mit solchen, um mit dieser Technologie wirklich umzugehen. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Autoführerschein, also Autofahren. Ne? Also für ein Autofahren brauchst du niemals komplett zu anders verstehen, wie ein Motor funktioniert oder wie Einzelteile aufgebaut ist. Aber du brauchst einen Führerschein, damit du die Regeln kennst, wie du dich mit dem Auto bewegst. Und vielleicht auch solltest du ein bisschen drüber Bescheid wissen, wenn du Sprit sparen möchtest oder der Umwelt was zugute macht. Also ich glaube, dieser Vergleich ist gar nicht so schlecht, aber es betrifft halt die Schüler natürlich, die Schülerinnen und Schüler natürlich und die Studierenden, aber im Wesentlichen auch die außerhalb dieser Bildungsblase sich befindlichen Menschen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Anteil, über die wir eigentlich meines Erachtens viel zu wenig sprechen, aber die doch essentiell sind, weil in diesem Bereich auch viele, viele Entscheidungen getroffen werden, gerade auch über KI. Ja, also da gibt es eigentlich auch meines Erachtens, also es gibt immer diese Formalismen, wo man in diesen Settings, wo natürlich in den Unternehmen je nach Berufssparte die Personen für KI fit gemacht werden, bezogen auf ihr Berufsfeld, Lehrkräfte bezogen auf ihr Berufsfeld. Aber es gibt eigentlich so dieses Society AI Literacy. Ja, also was muss ich denn eigentlich wissen, wenn beispielsweise auch ein KI-Bot bei meiner Bank in irgendeiner Weise mich berät? Ja, also wie ist das? Muss ich da mal vielleicht drüber nachdenken? Wen müsste ich da fragen? Und so weiter. Ja, also nur auch den Gedankengang nochmal aufgreifend. Wir sprechen eigentlich über einen Bereich, wo man natürlich zeitverzögert auch einen gesellschaftlichen Impact erwarten kann. Aber diese Zeitversetzung ist gerade in so einem disruptiven in so einer disruptiven Entwicklung, wie wir es gerade erleben in der Technologie, immer die Frage, das ist meines Erachtens nicht ausreichend, ja.
Ja, und wir laufen in ein Paradoxon rein. Also die ganze klassische Vorgehensweise wäre jetzt ja, wir schreiben Bücher, wir verteilen die, wir halten Vorträge, wir machen Schulungen, wir verleihen Zertifikate, wir führen einen KI-Führerschein ein. Also wir reden dann über 2032, bis wir dann alle Schulen erreicht haben. Wie kann denn KI uns vielleicht helfen, das ganz schnell zu machen? Denn unsere Nachrichten, wie gesagt, Februar haben wir die letzte Folge ausgestrahlt. Die Welt jetzt im April, das sind 8 Wochen später, wo wir aufnehmen, ist bereits eine andere. Und wenn wir aussenden in ungefähr 4 Wochen, wird sie schon wieder anders sein. Also wie können wir denn überhaupt gedanklich daran vorgehen, um mit dieser Geschwindigkeit überhaupt mithalten zu können?
Naja, eine Möglichkeit wäre, sich von den Inhalten direkt zu verabschieden, also nicht die Inhalte zu gestalten, sondern die Inhaltsgestaltung zu gestalten. Also zu sagen, wir brauchen für die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer, solche Fortbildungsmaterialien. Und wir erstellen die aber gar nicht, sondern wir schaffen es vielleicht, eine KI dahingehend zu prompten, zu programmieren, dass die selbst auf Basis bestimmter Vorgaben solche Inhalte erstellt. In Idealform vielleicht als Podcast, vielleicht als Präsentation, vielleicht als kleines Erklärvideo, vielleicht als Text. Und diese Sachen werden dann on the fly, live gestaltet, wenn eine Kollegin, ein Kollege, wenn eine Schülerin, ein Schüler dieses lernen soll. Ich kann auswählen, ich mache es mal ganz konkret, ich muss jetzt diesen Kompetenzbereich lernen, ich wähle aus, ich bin eher so der Podcast-Typ, mache mir entsprechend einen Podcast zu diesem Kompetenzbereich, zum Beispiel zum Thema juristische Vorgaben der KI. Und dann wird es generiert. Und wenn man dann im Hintergrund das Material ändert, weil sich beispielsweise die rechtliche Grundlage verändert hat, dann muss ich nicht dieses ganze Skript verändern, dann muss ich nicht diesen ganzen Podcast neu aufnehmen, sondern dann füttere ich nur die Payload, das, was die KI im Hintergrund hat, mit dem anderen Material. Und dann kann das wieder tagesaktuell, stundenaktuell, minutenaktuell neu gemacht werden, immer auf dem aktuellen Stand. Das könnte so ein Ansatz sein, dass man also nicht mehr die Inhalte gestaltet, sondern die Inhaltsgestaltung mit einer KI anregt.
Das heißt, wir kommen nicht mehr umhin. Also was du ansprichst, ist ja die Exponentialität. Also KI schreibt sich selber und wird dadurch exponentiell. Wir kommen nicht umhin, mit der KI anzufangen und die KI zu nutzen. Wir haben jetzt ja erstmal sehr viel darüber gesprochen in den letzten Minuten. Was gibt's denn für regulative Vorgaben und so weiter? Was ist alles schwierig vielleicht auch und so weiter? Wenn wir das alles mal weglassen, wenn wir wirklich mal nur auf die Chancen schauen, wie kann denn KI im Unterricht für die Schüler, für die Lehrer, wie könnte denn KI hier wirklich ganz konkret den Unterricht revolutionieren?
Also wenn wir das jetzt erstmal alles weglassen, dann kann man natürlich, dann geht es eigentlich ja gar nicht um das Ob, sondern nur noch um das Wie. Und trotzdem, gerade bei dieser Frage, ist es essentiell wichtig, also die Pädagogik und Didaktik, wie wird KI so im Unterricht orchestriert, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich auch lernen. Und natürlich gibt es da Chancen in der Form, dass es zum ersten Mal die Möglichkeit besteht, dass Schülerinnen und Schüler personalisiert in ihrem eigenen Lerntempo mit einem persönlichen Tutor vielleicht lernen können und die Lehrkräfte, wenn es gut gestaltet ist, mehr Zeit für echte pädagogische Arbeit hätten. Ja, und auch vielleicht auch die Kompetenzen, genauso wie es in den Kommentaren unseres letzten Podcasts auch war, sich ein Stück weit verschieben, eher hin von, dass man drauf guckt, was ist der Output. Also es ist dann völlig irrelevant. Also Hausaufgabe ist dann weg, ne? Also weil Hausaufgabe kann man nicht mehr beurteilen unter diesem Szenario, ja, sondern man schaut viel mehr auf den Prozess, wie dann wirklich das Lernen erfolgt ist. Und man bekommt auch mehr Raum in solche bei solchen Kompetenzen wie Kreativität, Projektlernen und so weiter, was ja und vielleicht auch höherwertige Kompetenzen, wenn man Routinen ja an KI abgeben kann. Das ist so ein bisschen Taschenrechner-Diskussion, ja. Also da sind wirklich Chancen, aber trotzdem, auch wenn wenn die Datenschutzfrage weg wäre, bleiben trotzdem noch ein paar Risiken, in denen wir wirklich drüber nachdenken müssen, wie wir das gestalten. Also beispielsweise, dass wir so gestalten, dass es eben da keine Denkabnahme durch die KI erfolgt, sondern eine Denkförderung. Ja, dass die aktive Einbindung des Menschen im Lernprozess dabei bleibt. Das ist, glaube ich, wirklich sehr entscheidend.
Genau. Da würde ich gerne noch mal rein, Jochen, denn das ist ein ganz spannender Punkt. Wenn wir über Individualisierung reden, dann reden wir meistens darüber, dass der Schüler direkt mit einem KI-Assistentenbot, wie auch immer, in Interaktion tritt und der gibt ihm die richtigen Aufgaben. Mhm. Wie kann man das denn so gestalten, dass der Schüler eben genau nicht die Aufgaben alle lösen lässt, sondern dass da jemand da ist, der ihn fordert, im Dialog herausfordert, eigentlich zum Nachdenken anregt? Mhm. Habt ihr das schon mal gesehen? Wie könnte man das gestalten? Was wäre wichtig dabei?
Na, beispielsweise, dass man auch Phasen beim Lernen hat, im Umgang mit diesem Chatbot, wo die Schülerinnen und Schüler erstmal selbst aufgefordert werden. Also stell dir vor, du machst ein Experiment und hast dazu den Chatbot. Also im Naturwissenschaft, wir sind ja Naturwissenschaftler, Florian und ich, und da ist das Experimentieren im Unterricht und in der Uni auch wirklich zentral, neben der Theorie. Und beim Experiment kann man verschiedene Phasen, Sequenzen beim Experimentieren ganz klar identifizieren. Zunächst mal muss man überlegen, welche Vermutungen stellt man denn als das Experiment? Und eine Vermutung kann immer zuerst vom Menschen erfolgen, ja, ohne Chatbot-Unterstützung. Und das würde ich auch einfordern. Ja, formulier erstmal deine Vermutung. Der Chatbot könnte drauf reagieren, aber er müsste auch noch nicht drauf reagieren, weil man könnte auch erst dann zum Beispiel bei der Exploration dieser Vermutung den Chatbot dazunehmen und zum Beispiel Analyse von komplexeren Verfahren einfach abzugeben, weil Schülerinnen und Schüler einfach die mathematischen Verfahren noch nicht dazu in der Klasse haben, ja, aber trotzdem dann das Phänomen erschließen können. Und im dritten Schritt könnten dann die Schüler wieder ohne KI über die Ergebnisse dieses des KI-Einsatzes das prüfen, reflektieren und auch mit ihrem zuvor geäußerten Hypothese vergleichen. Also wirklich, dass es klare Abgrenzungen zwischen du bist jetzt dran zum Denken, dann hast du wieder die Möglichkeit, durch KI unterstützt zu werden und dann denkst du aber wieder drüber nach und so weiter. Ja, also das wäre eine Möglichkeit, wo man sich vorstellen könnte.
Wir hatten sowas mal in der Vergangenheit. Das nannte sich den Rechenschieber, bevor es den Taschenrechner gab. Das war ein Gerät, die Älteren werden sich vielleicht noch daran erinnern, bei dem man so zwei Stäbchen verschoben hat und die Multiplikation durch eine logarithmische Addition ersetzt hat. Und die Geräte waren so gebaut, dass sie immer einen Überschlag brauchten. Also die Multiplikation 10 mal 1000 und 10 mal 10.000 war im Prinzip dieselbe Einstellung dieses Geräts. Das heißt, man musste auf jeden Fall immer überschlagen, ob das in welcher Größenordnung das Ergebnis ist, damit man dann den Zahlenwert, also 10 mal 10.000 kann man auch im Kopf, aber 3 mal 57, sowas zu rechnen, da brauchte man immer den Überschlag. Und das wäre jetzt vielleicht bei KI auch so eine Überlegung. Was brauchen wir eigentlich? Machen wir erst den Rechenschieber und denken dann nach? Oder denken wir erst mal nach und nutzen dann die KI? Die Frage habe ich für mich noch nicht geklärt. Also Jochen, ob ihr das da was untersucht habt. Aber für den konkreten Unterricht würde es ja bedeuten, nehme ich eine Aufgabe, denke erst mal grob nach, was könnte denn da ungefähr rauskommen? Und dann arbeite ich mit der KI oder arbeite ich einfach erstmal drauf los, um schnell ein Ergebnis zu bekommen und muss dann in eine kritische Reflexion geben.
Ja.
Gehen. Entschuldigung.
Du hast völlig recht. Also das, was ich vorhin erzählt habe, das war eine Vermutung. Ja, also so könnte man eine Orchestrierung von kognitiver Aktivierung und Einbindung von KI machen. Und da gibt's noch keine Evidenz, harte Evidenz dazu. Aber das wäre was, wo man auch wirklich als Hypothese untersuchen kann und wo man da natürlich auch ehrlich sein muss, a, ob es Reihenfolgeeffekte gibt, also ob man zuerst Hypothesen vom Mensch gibt und dann sozusagen von der KI eingreift oder umgekehrt. Auch das ist, das wäre erstmal explorativ tatsächlich, aber so die von der Hypothese, auch in der Form des Cognitive Offloading, würde ich erstmal sagen, wenn alle Phasen nur mit KI erfolgen, dann würde ich sagen, dass dadurch die kognitive Aktivierung nicht erfolgt ist und dann die Schüler schlechter lernen. Und dazu gibt es tatsächlich Evidenz, also dass diese Phase, weil das eben die klassische Phase ist, die wir heute im Unterricht auch vermehrt sehen, dass einfach, wenn KI Tools zur Verfügung stehen, dann werden die genutzt, durchgehend, ja, und dann ist man vielleicht auch noch überrascht, dass die Schülerinnen und Schüler schlechter werden oder auch unsere Studierende, ja, genau, aber tatsächlich diese, wie erfolgreich das, was ich vorhin gesagt habe, dass man, das sind wirklich noch aktuelle Fragen, auch von Lehr-Lern-Forschung, in welcher Weise man Technologie erfolgreich hier einbinden kann.
Was ist denn dann die Aufgabe des Lehrers in diesem Spiel? Mhm. Also ich spitze mal ein bisschen zu. Bislang haben wir eine Schulklasse. Man wählt ein Arbeitsbuch aus, vielleicht noch ein Lehrbuch, vielleicht noch ein Arbeitsheft dazu. Der Lehrer greift auf den Fundus von 20 Jahren irgendwelchen kopierten Sachen zurück für Arbeitsblätter. Und die Schüler müssen sich dann erstmal mit einem einführenden Beispiel auseinandersetzen. Und dann gibt es die Erklärung und dann müssen sie üben. Und dann gibt es noch Hausaufgaben. So entsteht mittelmäßiges Wissen, das habe ich, und Kompetenz. Also das kann man auch sehr hinterfragen. Wie wird denn jetzt die Rolle des Lehrers in diesem neuen Spiel sein, wo ich ja eigentlich eine KI orchestrieren muss, steuern muss, ihr beibringen muss, was sie denn machen soll, wo ich ja vielmehr die Randbedingungen eigentlich nur festlege. Was heißt denn das, wenn ein Schüler gut ist oder schlecht ist und so weiter? Florian, was würdest du sagen, was muss der Lehrer morgen machen?
Also zunächst mal muss ich meine Kolleginnen und Kollegen ein bisschen in Schutz nehmen. Auch mit diesem Weg, den du gerade beschrieben hast, kann sehr, sehr gut unterrichtet werden und können ganz erfolgreiche Menschen die Schule wieder verlassen. Aber nehmen wir jetzt mal eine wirklich gute Lehrerin, die macht genau sowas, die hat einen Weg. Und dann nehmen wir eine noch viel engagiertere und bessere Kollegin von dieser Lehrerin, die schafft es vielleicht noch, drei verschiedene Niveaus gleichzeitig anzubieten. Also ich weiß in meiner Klasse, das ist irgendeine Normalverteilung, die werde ich aber bestimmt nicht alle bedienen können, aber ich habe vielleicht einen normalen mittleren Weg und dann habe ich noch was für meine ganz schnellen Schülerinnen, die ganz toll vorausdenken, die kriegen noch ein bisschen extra Material, die kriegen eine etwas schwierigere Fragestellung, die brauchen ein bisschen weniger Unterstützung. Und dann habe ich noch andere Schülerinnen und Schüler, die sich ein bisschen schwerer tun, die brauchen ein bisschen Gerüst, Scaffolding nennt man das bei uns, also irgendwie schon mal einen Lückentext, der schon mal vorbereitet ist oder Wortbausteine, die sie nutzen können. In irgendeiner Form, brauchen vielleicht noch mal erstmal eine einfachere Aufgabe, bevor sie dann zu dem anderen Niveau kommen, dann sind wir auf 3 verschiedenen Niveaus. Und das ist schon mal viel besser, weil es der Klasse gerechter wird. Im Idealfall bräuchten wir für 26 Schülerinnen und Schüler 26 solche Lernwege. Und im idealsten aller idealen Fälle habe nicht ich mir die 26 Wege ausgedacht, sondern ich weiß, welche 26 Wege genau hier genutzt werden müssen. Also ich habe nicht 26 Schulbücher, die ich rausziehe, sondern ich habe für jede Schülerin, jeden Schüler ihr individuelles Buch geschrieben und weiß dann, was diese Schülerin genau braucht. Das heißt, für die KI im Idealfall kennt die das Ziel dieser Stunde, es kennt Methodik, die KI kennt verschiedene didaktische Wege, die kennt viele Alltagsbeispiele und, jetzt kommt das Entscheidende, weiß über jede Schülerin, über jeden Schüler in der Klasse, was braucht die, was ist die für ein Lernertyp, was hat die davor für Schwierigkeit gehabt, was kann die besonders gut und sucht dann 26 Mal genau den Weg raus, den diese Person braucht. Das ist etwas, das eine Lehrkraft selbst im allerbesten Fall nie wird leisten können. Setzt aber voraus, dass wir wieder ganz viel Daten haben und die auch wirklich sammeln dürfen und dann wird es schwierig. Wir wollten heute nicht so sehr über Schwierigkeiten sprechen, aber das ist eine grundsätzliche Schwierigkeit, die unabhängig ist jetzt von Baden-Württemberg, Bayern oder Bundesland, oder sondern die ist einfach im System mit drin.
Wenn wir jetzt mal für einen Moment völliges Systemvertrauen haben, gibt es denn, also wie weit sind wir denn von diesem Traum weg? Kennst du Systeme, die das könnten? Hast du es schon erlebt? Oder sind die Variationen zwar Variationen, aber dann doch nicht so angepasst oder gestaffelt, wie du als Pädagoge das getan hättest?
Also da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ich kenne noch kein System, das wirklich dem entspricht oder dem nahe kommt, was ich gerade beschrieben habe. Vielleicht sieht es auf der Forschungsseite ein bisschen anders aus. Ich weiß, dass es da so erste Versuche gibt, sowas zu machen. Aber ehrlicherweise nein, ich kenne sowas nicht.
Da kann ich vielleicht gern unterstützend, wie so oft, auch dazu beitragen. Also ich kenne auch keins. Gerade die Frage der Individualisierung und Personalisierung, das sagt man ja so häufig und geht einfach davon aus, dass es funktioniert oder dass es gerade, wir reden ja dann häufig über generative KI-Tools. Personalisierung heißt aber, dass das System dann letztlich auch immer wieder sozusagen mit dem Fortschritt der jeweiligen Person gespiegelt wird und darauf sich adaptiert. Und ich kenne kein System, das im Moment, das wir, also weder in Uni noch in der Schule, dass das wirklich in der Form tut. Also nicht nur Inhalte erzeugen, weil man vorher eingibt, in welcher Weise die Klasse beschaffen ist oder welche Kriterien die Klasse hat, sondern echt über einen Zeitraum individualisierte individualisiertes Lernen oder personalisiertes Lernen tatsächlich auf dem Schirm habe, weil es einfach nicht der einfache Schritt von dem, was wir jetzt gerade kennen, von den generativen Systemen ist, sondern eine echt komplexe Kombination von verschiedenen Machine Learning Verfahren sind, die eben nicht nur die generativen sind. Aber da ist ja Frauke deutlich tiefer drin. Aber das ist so das, was meine Beobachtung ist, dass immer so dieses tolle Wort oder diese tolle Begrifflichkeit Personalisierung und Individualisierung genannt werden. Aber am Ende des Tages ist es A, schwierig, Das ist nicht easy. Und zweitens erfordert es auch, dass es Systeme sind, denen erlaubt ist, Daten weiter zu verarbeiten. Ja, jetzt sind wir schon wieder beim Datenschutz, auslassen wollten. Aber wenn der Datenschutz weg ist und wir dürfen alles verwenden, dann wird es auch realistischer. Aber im Moment ist es eben nicht so. Ja, und das vielleicht, ist dann wirklich schwierig.
Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir das noch zu kurz denken. Denn in einem Klassenverband passiert ja auch viel Lernen von den anderen, die in der Klasse sind. Also ich sehe jemanden etwas lösen und lerne dabei oder ich erkläre jemanden. Also das Schulterreiben mit dem Lernen wegen der anderen ist ja was, was wir im Moment noch überhaupt nicht abgebildet kriegen in der Nutzung dieser Systeme. Oder kennt ihr da Ideen?
Das ist ja noch eine weitere Variable, ne? Eine Collaborative AI. Also was man in der Forschung relativ gut oder breit erforscht hat, ist so Collaborative Computer Assisted Learning und so. Aber bei AI ist es ja noch so, dass es nicht nur ein Computer ist, sondern dass das Tool, was da verwendet wird, nochmal eine eigene Intelligenz hat. Ja, aber das sind so Sachen, da wird wirklich, also ich kenne das von Forschungsarbeiten, die so diesen Human-AI-Collaboration-Ansatz auch im Bildungsbereich haben. Und das ist total spannend und gibt nochmal eine weitere Komplexität in diese ganzen Fragen, wo wir vorhin schon angefangen haben. Ja, wir verstehen noch ganz wenig, wie wir KI erfolgreich zum Lernen einsetzen. Das verstehen wir schon wenig. Ja. Und dann kommt durch Kollaboration eine super spannende, aber eben noch weitere Komplexität. Und jetzt ist, glaube ich, die Frage auch, ich glaube, wir sollten so ein bisschen, aufhören, immer so Bedenken zu haben, einfach mal tun. Ja. Also wenn wir Hypothesen haben, einfach mal Studien machen und untersuchen. Ja. Gute Studien, die auch replizierbar sind, daran fehlt es auch. Wir haben einen extremen Forschungsbias, darum haben wir auch so im Moment so im Learning-Bereich eher die positiven Befunde publiziert. Das wird jetzt so ein bisschen umschwenken, dass man mehr auf die Qualität der Studien auch wieder achtet.
Man könnte ja aber auch erstmal eine Mischung machen, so eine Art Blended Learning, also Blended AI Learning in der Schule. Das heißt, es gibt das Arbeiten mit solchen Systemen und dann gibt es wieder den analogen Austausch. Frauke, du hast gefragt, wie können die voneinander lernen, indem sie zum Beispiel in dieser ganz normalen, realen Welt sich gegenseitig ihre Prompts zeigen, sich gegenseitig zeigen, wie hast du dieses Problem gelöst. Das muss nicht das System automatisch übernehmen. Man könnte ja auch hergehen, wir haben noch kein ITS, so ein individualisiertes Tutoring-System, aber man kann ja erstmal eine Aufgabe stellen und die Schüler, wenn sie ein gewisses Maß an Selbstregulation verfügen, dann bitten, diese Aufgaben mit Hilfe der KI-Tools zu lösen. Und der eine braucht vielleicht erstmal noch ein Beispiel und sagt dann der KI, gib mir das nochmal in einer anderen Form. Der andere löst schon direkt gleich. Also die gehen individuell vor und reden dann miteinander und zeigen sich ihre Lösungswege. Lernen dann wieder voneinander, lernen zum einen den Inhalt, aber lernen auch die Art und Weise, wie sie mit diesen KI-Werkzeugen umgegangen sind. Also haben noch ein Lernen auf einer Metaebene. Das gibt seit vielen Jahren sehr erfolgreich in der Schule, nennt sich dialogisches Lernen, ist ursprünglich mal in der Schweiz entwickelt worden von einem Germanisten und einem Mathematiker und Physiker. Die haben so eine Unterrichtskultur entwickelt, bei der eben dieser Dialog, dieses ich mach das so, wie machst du das und dann erst gehen wir in den Dialog und versuchen das Reguläre zu finden, wirklich zu einer Unterrichtskultur entwickelt haben. Und so kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man in so ein analoges, bewährtes Unterrichtssetting das digitale Arbeiten, Forschen und Problemlösen mit einbezieht.
Wir sehen ja dieses Muster überall in auch ganz anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Medizin. Frauke, du hast doch davon erzählt, dass wir jetzt einen Dialogpartner da haben, der immer zur Verfügung steht, der immer da ist, also der 26 Mal in der Klasse mit dem Schüler reden kann. Vielleicht müssen wir aber noch einen Schritt weiter gehen. Also wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, was könnte hypothetisch mal möglich sein. Ich glaube, allen Themen gemein ist aber ein zentraler Punkt. Und zwar, wenn wir KI einsetzen, punktuell, schreib mir eine Hausarbeit oder schreib mir ein Arbeitsblatt, dann geht das immer in dem Rahmen, so wie wir es heute kennen. Sobald wir aber darüber reden, dass KI einen Speicher braucht, also ein Gedächtnis braucht, einen Rahmen braucht, Dinge verknüpfen können muss in der Klasse oder zwischen den Beteiligten und so weiter, dann brauchen wir eigentlich ein Framework, also irgendwie eine Umgebung, in der das alles gestaltet und abgelegt ist und so weiter. Und dann sind wir natürlich in einer digitalen Realität in Deutschland, die relativ ernüchternd erscheinen mag. Ja. Wie könnte man denn so ein Thema angehen? Weil, Jochen, du kommst natürlich jetzt mehr von der Forschungsseite, also ist es empirisch denn tatsächlich, funktioniert das? Ich glaube, das ist auch die Forschung ist deutlich zu langsam heute, ja. Weil die Entwicklung, der technische Zyklus so schnell ist. Ja. Wie könnte man sich denn da gemeinsam und iterativ auf den Weg machen?
Es gibt eigentlich auch von AI Act ein Format wie Regulatory Sandboxes, in der in einem geschützten Raum alle an einem, ich sage es mal, Bildungssystem beteiligten Einrichtungen sich zusammensetzen und wirklich solche schnellen und agilen Prototypen gemeinsam entwickeln und dann auch durchführen. Ich halte da das als sehr vielversprechend. Ich kenne aber auch kein Beispiel, das in Deutschland dazu existiert. Sowas Ähnliches ein AI-Lab auf nationaler Ebene gibt es in den Niederlanden schon. Das wird auch von einer Stiftung gefördert mit viel Geld. Also die haben sowas, die genau. Und in Deutschland gibt es an verschiedenen Stellen Gespräche dazu. Aber ich glaube, das wäre ein entscheidender Punkt, dass wir in Deutschland solche Möglichkeiten schaffen. Und da geht es nicht darum, dass wir gleich am Anfang mit 120 Schulen, 500 Universitäten und also wir brauchen am Anfang keine Kohorte, wir brauchen nur gute und dann auch erprobbare und transferierbare Beispiele, so dass wir mal in die Breite kommen und auch in dem Bereich agil unterwegs sind, dass wir nicht großartige Anträge schreiben müssen erstmal und wieder ein halbes Jahr warten müssen und so weiter. Und es gibt wirklich solche Rahmenbedingungen, also es gäbe diese Rahmenregelung, auf die man sich eigentlich einlassen könnte. Und da gibt es auch wirklich, ich sage es mal, ich weiß noch nicht, ob das irgendwo umgesetzt ist. Ich kenne es nicht, aber ich weiß, dass Gespräche dazu geführt werden und es wäre sehr wünschenswert, wenn es da mal weiterginge. Ich glaube, in der Universitätslandschaft hätte man da ein besseres Ökosystem, weil es eben abgeschlossener ist. Also das Hoheitgebiet einer Universität ist natürlich deutlich abgeschlossener als jetzt bei Schulen, weil man häufig mit Erwachsenen und so weiter zu tun hat. Und da, also jetzt, wenn ich für die LMU spreche, da denken wir schon über solche Sachen auch nach, sodass wir in diesem Jahr schon einen Schritt weiter sind mit Kolleginnen und Kollegen und bottom-up. Aber auch da muss man sagen, de facto müssen wir einfach mehr Geschwindigkeit aufbringen. Wir müssen schneller werden, weil ansonsten müssen wir uns einfach die Frage stellen, rennen wir hinterher und können nur noch reagieren auf das, was von den großen Playern vielleicht auf den Markt kommt, so wie wir es auch in den anderen, also brauche ich ja jetzt nicht weiter zu erläutern. Wollen wir mitlaufen oder wollen wir mitgestalten? Und ich glaube, je nachdem, und da, ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir da auch ein Stück weit mehr Geschwindigkeit und vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko gehen, wie man das vielleicht bisher bereit sind und das vielleicht auch in so einem regulatorisch überschaubaren Rahmen, wie ich es gerade genannt habe.
Das ist erstmal eine tolle Botschaft, dass wir tatsächlich schon in Europa schauen können, also in einem ähnlichen Rechtsraum und dann nach Beispielen suchen. In der Wirtschaft gehen wir ganz ähnlich vor. Wir sagen auch nicht, wir machen gleich das ganze Unternehmen, drehen es auf links, sondern wir schaffen diese geschützten Räume, in denen ich Dinge versuchen oder experimentell ausprobieren kann. Und dann müssen wir aber auch sehen, dass es eben meistens nicht die Menschen sind, die schon immer gewusst haben, wie es geht, also die alten Experten, sondern eben die Menschen, die sagen, wie könnte man es ganz anders machen? Ja, denn das, was wir nicht, also was wir auch brauchen, ist natürlich alles da, wo wir KI nutzen können, um Prozesse etwas zu beschleunigen und so weiter. Aber wir reden jetzt hier über grundlegend fundamental neue Ansätze, um Wissen und Kompetenzen aufzubauen und dabei KI als Partner zu sehen und nicht als Gegner. Florian, wie erlebst du das dann in deinen Vorträgen? Du bist ja sehr viel unterwegs und auch gefragt an den Schulen, weil dieser Informationsbedarf ist ja sehr hoch. Ja, und du kommst gerade von einem Vortrag an der Schule. Was erlebst du denn da? Ist da Wie sieht man denn die KI an der Schule? Ist das eher ein angstbesetztes Thema oder ist man da auch hoffnungsfroh?
Das Und ist, glaube ich, das Entscheidende. Also die Schere geht wie bei so vielen Themen auch hier ganz weit auseinander. Zwischen denen, die KI, also ich nehme jetzt mal die Elternperspektive ein, Eltern in einer Schulgemeinde, die ganz oft schon KI im beruflichen Kontext einsetzen, ganz fit sind und jetzt von der Schule erwarten, dass ganz schnell alle Schülerinnen und Schüler für die KI fit gemacht werden. Aber genauso Eltern, die damit noch gar keine große Berührung hatten, die das vielleicht mal gehört haben, es gibt sowas, noch nie wirklich was eingegeben haben, aber jetzt auch möchten, dass ihre Kinder von den Lehrerinnen und Lehrern auf diese Welt vorbereitet werden. Es gab von der Vodafone-Stiftung mal eine Umfrage, da hat man gefragt, wer denn die Verantwortung dafür übernehmen soll, dass Schülerinnen und Schüler für KI gut vorbereitet sind. Und da gab es die klare Ansage, 77% sagen, das ist Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer und nur 25% sagen, das ist Aufgabe der Eltern. Und genau das erlebt man in diesen Vorträgen auch. Ganz viele sagen, das ist jetzt Aufgabe der Schule, macht mal, also in einem ganz positiven Sinne, macht mal, ihr seid die Profis. Und es gibt auch ein paar, die sagen, ja, das müssen wir als Art Bildungspartnerschaft machen. Die Schule muss da was machen, die Eltern müssen da was machen, die Kinder müssen selbst eine gewisse Verantwortung übernehmen. Aber die Schere geht ganz weit auseinander von den Erwartungen, aber auch von den Erfahrungen. Ich kann vielleicht noch von einer zweiten Studie erzählen. Da hatte die Körber-Stiftung vor einer Weile mal Eltern befragt, was ihre Einstellung ist zu KI. Also überwiegen eher die Vorteile oder die Nachteile, wenn man KI in der Schule einsetzt. Und da war so das typische gemischte Bild, so ein Drittel sagt Vorteile, ein Drittel sagt Nachteile und ein Drittel sagt Vorteile und Nachteile. Und dann haben die aber diese Umfrage nochmal runtergebrochen und haben das aufgeteilt in Eltern, die KI nur so namentlich kennen. Ja, ich weiß, es gibt KI. Eltern, die schon eine Vorstellung davon haben und Eltern, die KI bereits nutzen. Und da passiert was Spannendes. Je mehr die Eltern diese KI genutzt haben, desto mehr überwiegen die Vorteile. Und das ist etwas, was man in der Schule ganz selten erlebt. Ganz oft ist es so, wenn Eltern sich mit was auskennen, dann sagen die eher, lasst mal die Finger davon. Und hier ist es umgekehrt, wenn die Eltern merken, wie KI im beruflichen Alltag funktionieren kann, dann sehen die auch für ihre Kinder darin eher Vorteile.
Damit schließt sich ja dann der Kreis. Vorhin haben wir angefangen, Jochen, dass du sagtest, man muss auch alle anderen denken. Und das heißt, damit das hier erfolgreich wird in der Schule, müssen wir auch an alle anderen denken.
Ich würde jetzt in die Abschlussrunde einbiegen, ja, mal kurz als kleiner Kommentar, ja. Ja, dann haben wir ja erstmal eine klare Botschaft mitgenommen aus dem Gespräch hier. Die ist nämlich, wir müssen Räume schaffen, in denen wir das ausprobieren können, in denen wir was tun. Eine Entwicklung, die exponentiell schneller wird gerade, also jede Woche was Neues bringt, da können wir nicht darauf antworten mit Prozessen, die Jahre brauchen, bis sie dann wirklich wirken. Also wir müssen KI nutzen, um mit ihr umzugehen und um uns selber zu befähigen. Und das Schöne ist ja, wir können das tatsächlich. Dazu müssen wir den Mut haben, auch Räume aufzubauen, in denen man das ausprobieren kann, in denen man rausfindet, wie das geht. Und ich glaube, wir müssen auch anfangen zu verstehen, dass KI eben nicht dieses Fensterchen bei ChatGPT ist, in dem ich irgendwas reintippe, dann kommt eine Antwort raus, sondern um zu verstehen, dass da ganz komplexe Aufgaben mit Agenten, mit einem Speicher, mit Zugang zu Daten und zum Internet und so weiter passieren kann. Und dass wir damit sehr viel mehr machen können als die meisten, die das eben mal grob versucht haben in den letzten Monaten. Also aus meiner Sicht, KI ist Infrastruktur, KI ist Zukunft. Und es ist gar nicht die Frage, ob, Jochen, du hast das vorhin schon so schön gesagt, sondern es ist einfach nur die Frage, wie wollen wir das gestalten? Und in der Schule, das ist eigentlich unser größtes Experimentierfeld, da wo wir Erwachsene mit Kindern und Schülern zusammen in einem Feld stehen und nun gemeinsam lernen können.
Ich glaube, wenn wir jetzt erstmal so diese Datenschutzfragen außen vor lassen, haben wir in der Bildung, glaube ich, auch eine historische Chance. Aber auch nur dann, wenn wir verstehen, wie wir KI so verwenden, dass es Denken nicht ersetzt, sondern dass es strukturiert, dass es vertieft begleitet, dass man auch motiviert wird, darüber nachzudenken, zu prüfen, zu reflektieren und vor allem, weil auch alle an der, wie sagt unsere Bildungsministerin immer so schön, an unserer Schulfamilie beteiligten Personen darauf Zugriff hätten und zu jeder Zeit fragen können, ja, in einer idealen Welt auch die Kinder, die schüchtern sind, die zurückhaltend sind, die sich vielleicht nicht trauen zu melden. Also in der Form eine echte Chance. Ich würde sagen, seit dem Internet vielleicht eine der größten Chancen bei einem technologiebasierten Lernen, aber nur mit dem großen Wenn. Ja, mit dem großen Wenn. Und dazu gehört auch das, was wir jetzt auch schon besprochen haben und was du auch schon mal nochmal gesagt hast, diese Räume zu schaffen, um auch die Gelegenheiten schnell solche Erprobungsszenarien mit den Beteiligten, die auch wirklich verschiedene Perspektiven auf diese Thematik mit einbringen, um genau diese neuen Dinge auch zu entwickeln, weil das ist eigentlich ein komplett neues Feld.
Ist es total, Jochen, und trotzdem, also ich bin so ein bisschen nachdenklich, wenn ich dir zuhöre, weil ich immer denke, okay, an was messen wir es dann? Ja, ist es sozusagen also klassisch die Noten oder ist es langfristig Lernen? Und ich eben wirklich denke, man darf nicht unterschätzen die Rolle dieser persönlichen Kontakte mit dem Lehrer, mit den anderen Schülern. Ja, also das kann nur funktionieren, wenn das eng bleibt, sonst ist das an der Oberfläche. Also ich merke mehr und mehr, dass ich, wenn ich die Bücher auf dem E-Reader lese, mir den Inhalt nicht so gut merken kann, wie wenn ich sie als 3D-Buch, ja, auf Papier lese. Und so ähnlich stelle ich mir das beim Lernen auch vor. Und mit dem Lehrer und den Klassenkameraden ist das halt eher eine 3D-Version.
Das gehört für mich immer dazu. Also es muss ein menschzentrierter Ansatz sein. Und Mensch ist immer größer eins, meines Erachtens.
Ja, so schließt sich, glaube ich, der Kreis. Denn die Frage ist ja auch, was bleibt denn vom Menschen übrig, wenn KI alles kann? Und wahrscheinlich ist die Antwort ganz banal, Mensch sein. Also authentisch sein, direkt sein. Ihr habt das vielleicht gesehen auf Instagram, Katzenvideos anzuschauen macht keinen Spaß mehr, weil die irgendwie alle gefaked sind. Also ich glaube, was wir suchen, ist tatsächlich der direkte Umgang mit den Menschen, der soziale Umgang. Und Schule muss auf der einen Seite beibringen, wie man mit KI umgeht. Und auf der anderen Seite tut es auch, glaube ich, ganz gut, ohne digitale Medien und ohne das Handy in der Schule dann tatsächlich auch in diesem direkten Austausch im Klassenzimmer oder dann im Pausenraum zu sein, auf dem Schulhof zu lernen, was es denn heißt, als Menschen miteinander direkt umzugehen. Ich danke euch für diese weitere Perspektive, so wie es KI an sich hat, können wir wahrscheinlich in 4 Wochen schon wieder die nächste Folge aufnehmen. Wir merken aber auch, es fällt uns aktuell noch schwer, wirklich Neues zu erzählen, weil das, was in den Schulen in der Realität passiert, doch noch sehr hinterherhinkt zwischen dem, was wir da in der Industrie und in der Forschung und so weiter sehen. Das heißt also, die Einladung auch da, Gas zu geben und zu schauen, lasst uns das nutzen und einbinden.
Danke euch.
Und Husten. Vielen Dank. Macht's gut.
Tschüss. Danke für die Einladung.
It's changing fast. New algorithms writing our future and our past. From classrooms to boardrooms, the code is running deep. AI is the new collie that never falls asleep. Frog and Christophe ask the questions no one dares. They talk to the builders and the thinkers who care. From Munich to Vegas, the signals never stop. Digital transformations racing to the top. Robots getting muscles, twins inside the cloud. Human and machine, learning to be proud. Every episode a window to a brand new view. Digging through the noise to find what's really true. Starts today. Dig deep, dig deep. It's time to find a way.
Startups finding pivots, cities reinventing steel. Data tells the stories that the headlines never reveal. Not just what is trending, but the why behind the change. Prof and entrepreneur, connecting all the range. So plug in your headphones, let the conversation start. This is where technology connects with heart. Dig deep, dig deep into the digital age. Dig deep, dig deep, turn to another page. Where humans meet machines and the future starts today. Dig deep, dig deep, it's time to find.